Der DWZ-WM-Podcast.
Mit Matze Koch von Avesa.
Und Moritz Muschek vom Hamelner. Heute mit Kurt Meyer von der Volksbank Hamelnstadt Hagen, Bereichsleiter Private Banking.
Und noch ein kurzer Transparenzhinweis, bevor es losgeht. Diese Folge des DWZ-WM-Talks enthält werbliche Inhalte im Zusammenhang mit dem heutigen Interviewgast. Herzlich willkommen zu unserer nächsten Episode im DWZ-WM-Talk. Zusammen mit Matze Koch von Avesa und diesmal mit einem weiteren Gast hier bei uns vor Ort im DWZ-Gebäude. Kurt Meyer von der Volksbank Hamelnstadt Hagen, Bereichsleiter Private Banking, ist heute hier vor Ort. Und Kurt, erstmal schön, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung.
Du bist Fußball-Experte, kann man sagen, beziehungsweise Fußball-Fan auf jeden Fall schon seit langer Zeit. Du bist auch fußballerisch aktiv in der Region schon seit langer Zeit. Wie lange schon, um genau zu sein?
War ich ja. Also seit jetzt gut 5 Jahren nicht mehr. Letztes Jahr hatte ich ja nochmal ein kleines Comeback gegen Halvesdorf mit Salzhemdorf. 5 Stück eingeschenkt bekommen und seitdem habe ich gedacht, nee, ist jetzt auch nicht so schlecht, doch nur von außen zuzugucken. Aber war tatsächlich dann mein Leben lang aktiv, ja.
Okay, und Matze, ich glaube, ihr habt auch also auf jeden Fall mal gemeinsam auf dem Fußballplatz gestanden.
Ich habe meist daneben gestanden und Kurt dann im Tor. Das war da vorher meine Rolle, die hat Kurt dann irgendwann mal übernommen zwischen den Pfosten, ja auch in einer erfolgreichen Zeit, ne?
Definitiv.
Also wir reden da über Bezirksliga-Relegation, ne? Gegen Dilmissen und Arnhem war das, glaube ich, damals.
Jahrhundertspiel. Gegen Pauli?
Ja, 100 Spiel gegen Pauli. Ne? Das heißt, 3 Tore gemacht. Ne? Und übrigens, wenn du davon sprichst, 5 Tore kassiert zu haben, dann lag die Niederlage immer an einem, aber nicht am Torwart am Ende des Tages. Na, stimmt, St. Pauli warst du dabei.
Ja, da gab es 23, glaube ich. Oder 26, ich weiß es gar nicht mehr.
3-23.
Aber immerhin 3 Tore. Ja. Cool. Auf jeden Fall in Erinnerung geblieben. Und jetzt ist ja WM. Bist du, also man muss dazu sagen, wir nehmen die Podcast-Folge auf, bevor die WM jetzt offiziell gestartet hat. Wenn die Podcast-Folge jetzt öffentlich ist, dann ist die WM ja schon losgegangen. Aber inwiefern bist du denn jetzt schon in WM-Stimmung aktuell?
Ja, also ehrlicherweise, es hielt sich in Grenzen, auch so ein bisschen bedingt durch die Anstoßzeiten. Das ist ja schon nochmal was anderes. Tut man sich das an, irgendwie um 10 Uhr, 0 Uhr, teilweise glaube ich um 2 Uhr, 4 Uhr, wann auch immer die ganzen Anstoßzeiten sind. War die Vorfreude so ein bisschen gebremst, aber jetzt in Vorbereitung auf heute, habe ich eben schon gesagt, so ein paar Podcasts habe ich mir dann auch mal angehört. Jetzt ist sie da. Jetzt kann es gerne losgehen.
Ja, cool. Wie gedenkst du die Spiele zu gucken, auch der deutschen Elf?
Gemischt. Also wir haben am Freitag, haben wir nachmittags eine Veranstaltung von der Arbeit aus, eine Mitarbeiterveranstaltung. Ich hoffe, dass wir da vielleicht auch was aufbauen, dass man da mal mit einer größeren Kollegenkreis quasi ein bisschen was schauen kann. Und sonst, wie es passt. Also vielleicht ehemalige Mitspieler, Freunde, dass man sich mal zusammensetzt auf ein Bierchen und vielleicht auch abends nochmal den Grill anschmeißt. Ich glaube, die deutschen Anstoßzeiten sind noch relativ human am Anfang.
Ne? Also erst um 19 Uhr und danach 22 Uhr, zumindest in der Vorrunde.
Ja, top. Das ist auch
optimal. Das geht. Das können wir machen. Und auch beides Wochenendspiele dann, also zum Auftakt jetzt auf jeden Fall. Ne?
Ja. Und klar, wenn die Stimmung dann noch ein bisschen einen mitreißt, dass man dann vielleicht mal zum Public Viewing irgendwo in Hameln geht, oder Brattenfingerhalle und Stadt Hameln, ne? Hotel Stadt Hameln ist, glaube ich. Ja, da werde ich mich mit Sicherheit mal blicken lassen, ja.
Wie ist bei dir eigentlich, Matze? Ich glaube, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Wie verfolgst du die Spiele?
Ich sage dir die ganz ehrliche Antwort. Ich weiß es auch noch nicht so genau. Also den Auftakt gucken wir mit ein paar Freunden bei mir zu Hause. Und danach wollen wir mal sehen. Das zweite Spiel dann, oder das erste 22 Uhr Spiel, du hast es gerade angedeutet, auf einem Samstag. Vielleicht dann auch mal irgendwo in Hameln. Das, was Kurt eben schon gesagt hat, sind ja gute Anlaufstellen. Wollen wir mal schauen. Weil auf einem Samstag um 22 Uhr, finde ich, ist noch gut drin.
Absolut.
Sieht man dich da auch in der Rattenfängerhalle, Moritz?
Ja, warum nicht? Also bin ich auch erstmal grundsätzlich offen. Wir haben ja zwei kleine Kinder zu Hause und für die ist natürlich so Anschlusszeit 22 Uhr erstmal jetzt keine gute Zeit, um die erste WM so mitzuverfolgen vom Fernseher. 19 Uhr geht vielleicht noch, da kann man noch drüber sprechen. Von daher, wir werden das Auftaktspiel, was uns jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme ja noch bevorsteht, auch gemeinsam in der Familie gucken, ein bisschen grillen vorher und so und dann erstmal schauen, wie die WM dann so Fahrt aufnimmt.
Und Kurt hat im Vorgespräch verraten, das ist jetzt nicht deine Premiere in der Rattenfängerhalle. Du hast schon 2010, hast du vorhin erzählt, Deutschland-England war das
ja,
unter anderem damals.
Ich glaube, da müssen wir nicht nochmal... Das war es nochmal thematisieren.
Deutschland hat gewonnen am Ende und das war, glaube ich, das, was dann zählte.
Und ich bin unter höhnischem Applaus aus der Rattenfängerhalle begleitet worden, weil, ich erwähne es nochmal, ich saß da im England-Trikot. Danke nochmal.
Aber jeder lernt dazu, Kurt, so auch du und
heute, ja, heute
sitzen wir hier
heute,
alle im Deutschland-Trikot, ne?
Genau.
Vorbildlich.
Auch wenn im Podcast jetzt nicht zu sehen, zumindest die, die es gerade hören. Aber das stimmt, Kurt, das aktuelle Deutschland-Trikot.
Ja, man wird älter, reifer.
Steht dir auch die 4 Sterne stehen?
da ja immer sehr gut, ne, über dem.
Ich denke auch. Wappen. Ist aber noch Platz.
Wird es ein Fünfter diesmal?
Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Also da sehe ich andere deutlich in einer besseren Favoritenrolle als uns, ja.
Du hast gerade gesagt, du bist langsam so in der Vorbereitung auf diesen Termin jetzt hier, auf diesen Podcast in WM-Stimmung so ein bisschen zumindest gekommen. Hast du dich mit der deutschen Mannschaft dann beschäftigt? Gibt es da irgendwie Überraschungen oder sagst du das, was dort Nagelsmann gemacht hat, wäre auch das gewesen, was du als Bundestrainer? Wir haben ja einige Bundestrainer in Deutschland. Einige. Unter anderem wir drei hier in dem Moment. Ja, ne? Aber wäre das auch deine Aufstellung oder dein Kader gewesen?
In Teilen ja, ich sag mal, er hat jetzt meiner Meinung nach natürlich ein bisschen Unruhe reingebracht mit der Torwartentscheidung. Ich meine, unter uns Kollegen, ne? Mhm. Ich weiß nicht, wie ihr es seht. Also ich hätte, ja, er hat ein gutes Spiel gegen Real gemacht. Ansonsten war er für mich jetzt nicht unbedingt in der Megasaison. Also da dem Olli Baumann noch so einen Bug oder einen Schuss vor den Bug zu geben, weiß ich nicht, bringt auch ein bisschen Unruhe rein. Jetzt mit Leroy Sané als Nominierung beispielsweise, nichts gegen türkische Liga, aber ist jetzt auch nicht Premium-Liga, da den Elmala nicht nachzunominieren, finde ich jetzt zum Beispiel ein bisschen fragwürdig. Oder hätte ich als Bundestrainer vielleicht gemacht. Ansonsten, klar, ein Wirtz dabei, ein Havertz dabei. Bei Liverpool vielleicht ein bisschen unterm Radar gelaufen. Aber ich glaube, in der Nationalmannschaft hat Wirtz immer abgeliefert. Havertz im Champions-League-Finale. Ich meine, habe mich gefreut. Ich bin kein Arsenal-Fan, von daher ist das Finale für mich ganz gut ausgegangen. Aber auch wieder gelocht, gute Saison gespielt. Ja.
Die Torwart-Diskussion hatten wir 2006 ja auch. Ich meine, das haben wir auch schon mal thematisiert. Ne? Damals der große Zweikampf zwischen Kahn und Lehmann, das stimmt, was ja fast eine Staatskrise hervorgerufen hat. Wenn man sich die Dokumentationen, die momentan laufen, auch die zur WM 2006 nochmal anschaut und dann auch mit Verbindung zum Beispiel, dass der Torwarttrainer Sepp Maier damals dann geschasst wurde, weil er sich zu früh auch für Kahn ausgesprochen hatte. Dann war der weg, an die Köpke kam und auf einmal stand dann Jens Lehmann im Tor. Also Überraschungen in Zweikämpfen, gerade ums deutsche Tor, sind historisch. 2006 hat es gut geklappt.
Ich wollte sagen, haben wir nicht so schlecht abgeschnitten, ne?
Wenn du jetzt Bundestrainer wärst, sage ich jetzt mal, wen hättest du vielleicht noch mit in den deutschen Kader genommen, der jetzt nicht dabei ist von den Spielern?
Oh, schwierig. Also ich finde es schon gut, wie er es gemacht hat, weil er ja auch, das betont er ja auch, nicht unbedingt die besten Einzelspieler genommen hat. Ich sag mal, damals mit Großkreuz, er war jetzt auch nicht so der überragende Spieler, aber wurde ja dann auch quasi im Nachgang nochmal publik. Also du brauchst halt auch mal Leute, die gut für die Stimmung sind. Also mit dieser Argumentation kann ich es vielleicht auch verstehen, einen Leroy Sané mitzunehmen. Wenn es am Ende das Mannschaftsgefüge ist, was passt, kann ich es nachvollziehen, wenn man da vielleicht den einen oder anderen Spieler zu Hause lässt. Ich hätte jetzt keinen Favoriten, wo ich sage, Mensch, der fehlt mir komplett. Also ich glaube, er hat schon bestmöglich mit nominiert. Unter diesen Gesichtspunkten jedenfalls.
Also wird es dann am Ende des Tages auch aus deiner Sicht um dieses Thema Wir-Gefühl, ein Mannschaftsgefüge und so weiter schon auch eine ausschlaggebende Rolle sein?
Definitiv. Also ich meine, guck dir manche Mannschaften an, auch England da als Beispiel, die haben wirklich auf jeder Position irgendwie Top-Stars, aber so richtig erfolgreich waren sie in den letzten Jahren auch nicht. Mhm. Gebessert, ja, aber keinen Titel geholt seit Jahren. War bei PSG bis vor ein paar Jahren genau das Gleiche. Also klar, du kannst ja die größten Individuen haben, die alles abliefern, aber wenn es im Team dann nicht passt, und das siehst du jetzt bei PSG ja beispielsweise auch, nicht mehr die Riesennamen da rumlaufen, aber spielen erfolgreichen Fußball.
Hey, Freunde müsst ihr sein, war ja mal das Schlagwort. Ich glaube, so zur WM 74, auch wenn das vielleicht so ein bisschen nicht mehr unbedingt so der Alltag ist, hat uns aber immer dann Erfolg beschert, wenn die mannschaftliche Geschlossenheit da war. Ne? Das ist ja irgendwie dieses deutsche Thema gewesen, Physis und Teamgeist.
Turniermannschaft, ne?
Absolut, Turniermannschaft. Dann am Ende auch so diese entscheidenden Situationen dann rumzureißen. Ich bin mal gespannt, ob sie das diesmal hinkriegen.
Ja, und ich finde so richtige, ja, du hast halt keinen Schweinsteiger mehr, ne? Oder einen Toni Kroos. Also du hast jetzt auch vielleicht so ein bisschen Generationswechsel, ne? Du hast jetzt einen Musiala, der mit drin ist, wird also viele junge Spieler, die nachrücken. Auch ein gut Kimmich ist jetzt seit Jahren schon gesetzt, aber ist ja jetzt auch noch nicht irgendwie 35. Mhm. Also von daher ist es schon meiner Meinung nach ganz gut.
Mir fehlt der charismatische Leader am Ende, ne? Und auch ein Thomas Müller zum Beispiel ist nicht mehr dabei. Der ist Kimmich aus meiner Sicht nicht. Und ich sehe auch keinen so wirklich, der das möglicherweise sein könnte. Vielleicht kristallisiert sich das auch aus diesen Wochen während der WM mal raus. Mhm. Aber das könnte am Ende tatsächlich auch für Neuer sprechen und vielleicht auch im Hinterkopf eine Entscheidung oder ein wichtiger Punkt bei der Entscheidungsfindung gewesen sein, da nochmal so einen Typen irgendwie mit reinzunehmen, auf den Platz zu haben, ne?
Ja, ja.
Absolut. Haben wir ja beim letzten Mal auch schon drüber gesprochen. Also ich finde, Neuer hat so als Person auch einfach eine extreme Aura, die er mitbringt. Auch natürlich als Weltmeister dann so. Und auch vielleicht kann er wirklich in so einer Position dann nochmal genau dieser charismatische Leader sein, dem das deutsche Team jetzt fehlt. Ja, genau. Wenn wir auch über so historische Turniere sprechen oder so deine Traumelf, die wir auch im Vorhinein schon mal durchgesprochen haben, welche Spieler dürften denn da auf so einer Liste aus deiner Sicht gar nicht fehlen?
Ja, genau, hatten ja schon mal drüber gesprochen. Habe jetzt nicht unbedingt viele Aktive dabei, sondern eher mit denen, mit denen man so aufgewachsen ist, die man in der Jugend quasi so ein bisschen als Vorbild hatte, wenn man irgendwie WM gespielt hat, ne? Ich bin das Land mit dem Spieler. ich habe geschwankt zwischen Buffon und Neuer, aber tatsächlich einfach aufgrund, weil er ja schon das Torwartspiel revolutioniert hat, bin ich dabei bei Neuer im Tor, das definitiv.
Hatten wir auch beide, ne? In unserer
Elf. Buffon und Neuer.
Ja. Siehste. rechts würde ich tatsächlich mit Philipp Lahm starten, links mit Marcello, Innenverteidigung mit Maldini und Sergio Ramos.
Auch klanghafte Namen, wenn man so drüber spricht. Ja.
Ja, waren halt alles auch wirklich Typen. Ne? Also,
absolut. Ne? Sergio Ramos würde ich heute noch nehmen.
Ja, hundertprozentig.
Ich glaube, bei uns wäre der Stammspieler.
Ich würde es ihm nicht verübeln, ja. Bevor ich
Maldini vielleicht nicht mehr ganz, aber Sergio Ramos schon.
Ah, der macht's mit Auge. Mittelfeld würde ich, anders als er die letzten Jahre vielleicht gespielt hat, links hat er bei United gestartet, mit Ronaldo anfangen. Habe ich überlegt, Giggs oder Ronaldo? Gut, United-Fan, naheliegend, irgendwie einen von denen zu nehmen. Rechts David Beckham, das war so mein Idol.
Auch irgendwie. Auch eine Legende, ne?
Ja, hundertprozentig. Der darf auf gar keinen Fall fehlen. Und in der Mitte Iniesta, halt auch irgendwie ganze Zeit dabei, auch jetzt noch nicht irgendwie 20 Jahre raus. Mit Zidane würde ich mit reinnehmen. Mhm. Und vorne würde wahrscheinlich nicht so ganz harmonieren, wenn wir mit Blick auf Teamgefüge schauen, würde ich Ronaldo und Ibrahimovic reinstellen.
Ja.
Könnte Probleme geben, glaube ich. Aber
hast du auf jeden Fall einige charismatische Lieder.
Ibrahimovic hätte mit jedem Probleme, also da wird das nicht unbedingt nur an Ronaldo dann liegen.
Wobei ich habe letztens, wo wir über WM-Dokus und so gesprochen haben, auch das deutsche Halbfinale gegen Brasilien nochmal gesehen und auch die Einordnung von Jogi Löw in der Halbzeit, wo er gesagt hat, wir erinnern uns oder haben uns erinnert an das Spiel gegen Schweden, wo ja Ibrahimovic, glaube ich, auch in der zweiten Halbzeit oder ab der 60. Minute noch dieses 4-0 mit rumgebogen hat auf dann letztlich 4-4, was bei der deutschen Nationalelf dann auch nochmal verstärkt im Hinterkopf war bei dem Halbfinalspiel gegen Brasilien, was dann noch mehr dazu geführte, dass so diese Souveränität auch in der zweiten Halbzeit aufrechterhalten wurde, was vielleicht ohne so eine Erfahrung anders gelaufen sein könnte zu Hause gegen den Gastgeber.
Das hast du ja bei dem, was war es das, 6-1 oder 7-1, wo Neuer dann noch so ausgerastet ist, ne, wo eigentlich das Ding schon locker durch war, aber da waren die halt immer noch dabei, ne? Also das war schon, fand ich auch bemerkenswert.
Ja, absolut.
Weißt du noch, wo du bestimmte WM-Spiele oder gerade historische Spiele, nehmen wir mal das 7-1 gegen Brasilien, verfolgt hast? War das auch in der Rattenfängerhalle?
Nee, das haben wir tatsächlich mit einem kleineren Kreis in Salzhemmloch geguckt, haben wir auch gegrillt und ich glaube, wir waren 10 Leute knapp.
Ja, aber man erinnert sich durchaus noch an solche Momente, wo man die auch selbst dann verbracht hat und das Spiel verfolgt hat.
Definitiv.
2014, Finale?
Oh Gott. Das kann ich dir gar nicht mehr sagen.
Das Finale, okay. Nach 1990, Moritz braucht dich auch kaum fragen, aber ich glaube, du bist 89er Jahrgang. 90er Jahrgang, aber beides wäre jetzt schlecht möglich gewesen, da noch Erinnerungen hervorzurufen. Was war denn deine erste WM, die du so auf dem Plan hast? 98, 2002?
Ja, 98 eher so ein bisschen nachgelagert durch irgendwelche Fußballspiele auf der Konsole. wirklich wahrgenommen 2-2 in Südkorea. Mit wo Kana noch gepatzt hat gegen Brasilien und so die ersten wilden Frisuren, die da angefangen haben. Ja. Mit diesem, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, aber finde ich seit Jahren den geilsten WM-Ball, diesen goldenen Adidas.
Hatte ich auch damals als Kind, also hat auch Legendenstatus irgendwie.
So. Ja, ich hatte ihn auch so als Mini-Variante. Das war, konntest schon was mit zocken, ja.
Also wenn man an 2002 denkt, eine WM, wo wir jetzt auch nicht sonderlich gut waren und auch gar nicht so den überragenden Kader hatten. Oliver Kahn hat einfach gigantisch, das war eine andere Galaxie, was er da irgendwie gemacht hat, um uns ins Finale zu hieven. Am Ende reden wir nur über die Szene, die du gerade genannt hast. Das ist dann irgendwie gerade als Torwart. Ja, das Entscheidende, ne? So eine, keine Ahnung, Viertelsekunde, greifst du einmal so ein bisschen daneben. Es war ja nicht mal so ein richtiger Torwartfehler. Der hätte den nach außen abwehren können oder so, ne? Aber es war halt auch wirklich ein schwieriger Schuss. ja, er lässt nur prallen und Ronaldo macht dann rein.
Eiskalt, ja. Ja, das bleibt in Erinnerung, ne? Als er dann noch am Pfosten saß, minutenlang, also das...
Bitterer Moment.
Ja, blutet das Torwartherz.
Ja, konnte man mitfühlen, das ist so.
Aber Ronaldo auch mit legendärer Frisur, wo wir gerade schon darüber gesprochen haben.
Wie sieht denn das so insgesamt als Volksbank vor Ort, so ein Turnier? Ist das jetzt alles ganz normal wie immer oder ist das so, dass darüber gesprochen wird, dass vielleicht der nächste Tag ein bisschen noch flexibler gearbeitet wird, die Termine erst ein bisschen später gelegt werden? Habt ihr da irgendwie was in Verbindung, auch was tatsächlich die Arbeitszeiten oder das Arbeitsleben angeht?
Ja, wir haben ja flexible Arbeitszeiten, von daher wird es vielleicht der ein oder andere Kollege mal ausnutzen, je nachdem wie weit wir kommen und wann dann die Anstoßzeiten sind. In den letzten Jahren war es halt so, wenn es gepasst hat, wir haben ja bei uns auf der Private Banking Firmenkundenetage auch immer so eine Kaffee-Lounge, denkt ein Fernseher, wo eigentlich immer NTV läuft. Gut, wenn sowas ist, läuft natürlich auch mal nebenbei Fußball. Und dann passiert es schon, wenn sich irgendwie Kollegen mal zum Kaffee treffen, dass du dann mal 10 Minuten dich nicht nur so austauscht, sondern auch mal so ein bisschen auf den Fernseher guckst. Was wir tatsächlich nicht geplant haben, was mich gewundert hat, hatte ich erst gedacht, dass das kommt, irgendwie mal so ein Banktippspiel oder ähnliches. Also das haben wir dieses Jahr nicht. Wir selbst... Ja, vielleicht spontan, dass wir mal Kunden einladen zum Gucken. Haben wir die Räumlichkeiten, dass wir das auf die Beine stellen können, dann irgendwie in einem kleinen Kreis. Aber das macht das, ja, machst du natürlich davon abhängig, wie läuft die WM. Ne? Also ansonsten, zum ersten Spiel gegen Curaçao, weiß ich nicht.
Ansonsten gerne nochmal den Hinweis an die Kollegen, auch wenn das zur Ausspielung dieses Moments jetzt zu spät ist. DWZ-Welttrainer, da sind noch Plätze frei, Moritz, oder?
Ja, also du kannst auch dabei sein, wenn, genau, Plätze sind frei, sind immer frei. Und ja, also meldet euch an, auf jeden Fall.
Hauptpreis ist?
Ist ein Jahr ein Cupra Raval zu fahren. Also das lohnt sich.
Auch nicht schlecht. Ja. Ich werde nochmal Werbung machen.
Mach das gerne. Team VBIS ist ja auch das, womit ihr so nach außen geht, um euch als Arbeitgeber auch mit zu präsentieren. Wir haben gerade schon über das Teamgefüge auch und die Wichtigkeit von dem Wir-Gefühl in der deutschen Nationalmannschaft gesprochen oder generell im Fußball. Mhm. Wie erlebst du denn das Team VBIS so jetzt, um nochmal auf die Volksbank zu sprechen zu kommen?
Auch sehr, sehr positiv. Also ich sagte es ja zu Beginn, am Freitag haben wir hier am Tündernsee quasi eine Mitarbeiterveranstaltung, auch wirklich mit wirklich sehr, sehr guter Resonanz wieder, da ein bisschen Stand-Up-Paddeln fahren. Ich hoffe, das Wetter spielt mit Grill anschmeißen, ein bisschen Musik und da auch mal außerhalb der Arbeitszeit zusammensitzen. Also da zeigt sich, glaube ich, auch schon, dass wir da ein wirklich sehr, sehr gutes Teamgefüge in Anführungszeichen haben. Wir haben sehr viel Wert darauf gelegt, auf, ich sag mal, auf Führungskräfteentwicklung, also angefangen bei den einzelnen Bereichsleitern, bei den Teamleitern, was, ja, ich mag den Begriff eigentlich nicht, aber so dieses Silo-Denken, ne, zwischen verschiedenen Bereichen, dass das wirklich abgeschafft wird, dass da eine sehr, sehr gute und harmonische Zusammenarbeit auch zwischen den Bereichen funktioniert. Das merkt man dann auch. Also ich bin ja jetzt noch nicht ganz so lange in der Funktion des Bereichsleiters, aber im Austausch mit den Kollegen, die sagen auch, also das merkt man schon, ne, dass da investiert wurde, dass sich das auszahlt. Wir haben es eingeführt, dass wir so Buddy-Runden haben, also quasi immer so in Dreier-Vierer-Gruppen in einer Bereichsleiter- oder Teamleiter-Ebene auch durchgemischt, ne, verschiedene Bereiche. Man trifft sich dann regelmäßig und tauscht sich da einfach mal aus. Er hat dann vorher auch keinen irgendwie so wirklich dran gehindert, natürlich. Aber durch dieses, ja, Führungskräftetraining ist das einfach noch ein bisschen stärker gewachsen. Doch da ist es einfach schön, mal essen zu gehen, sich mal auszutauschen, wie läuft es bei denen im Bereich, wie läuft es im eigenen Bereich. Vielleicht auch mal mit Leuten zu sprechen, die da nochmal einen anderen Blick drauf haben als die eigenen Mitarbeiter im Team, weil die natürlich dann keine Führungsverantwortung haben. Das ist schon sehr, sehr gut. Also da bin ich echt froh drüber, ja.
Wir haben schon über Skills gesprochen, die ein guter Fußballer auf Weltniveau haben sollte und vielleicht auch ein guter Mitarbeiter bei der Volksbank Hameln'scher Tagen. Wenn du jetzt Julian Nagelsmann helfen sollen würdest und vielleicht mal einen eurer Kollegen mit in die USA schickst, dass der mal so ein bisschen in der Kabine vielleicht für gute Stimmung macht, so ein paar Motivationseinheiten dort macht oder keine Ahnung, auch ein Konditionstraining leitet. Gibt es ja ganz spontan wen, wo du sagst, den Nils Bratmüller soll mal Fahrrad fahren mit der Nationalmannschaft, damit die ordentlich fit werden? Oder gibt es da jemanden, wo du ganz spontan sagst, den also müsste man da eigentlich mal hinschicken, dann wird das auch
nicht,
was werden?
Ich kann nicht beurteilen, wie fit er dann noch ist, aber ein Kollege in Stadthagen, der Dirk Mangold, der ist schon, also man sieht ihm an, dass er mal Krafttraining gemacht hat. die Hemden sitzen immer sehr, 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 sehr gut an den Oberarmen. Ich glaube, wenn der da mal eine Runde Krafttraining mit den Leuten absolviert, kann nicht schaden.
Okay, nur mal ruhig weitergeben. Wenn Julian Nagelsmann jetzt noch zuhört, die Chance ist noch da, die WM läuft. Du kannst noch nach nachjustieren.
Ja, cool. Du bist ja selber auch ein gutes Beispiel für Führungskräfteentwicklung, sage ich jetzt mal, innerhalb der Volksbank. Du hast ja, ja auch deine berufliche Karriere jetzt über die Volksbank dann so vollzogen, sage ich jetzt mal, oder verschiedene Stationen auch hinter dir gehabt. Wie sah so dein persönlicher Weg bei der Volksbank aus?
Ich bin im Oktober 2017 von der Volksbank im Wesertal gewechselt quasi nach Stadthagen, habe dann mich eigentlich auf eine Filialstelle in Emmertal beworben. Und weil sie an verschiedenen Stellen Bedarf hatten und in Bodenwerder damals, die Luft ein bisschen mehr gebrannt hat, weil der Filialleiter gewechselt ist nach Bad Pyrmont, habe ich gesagt, gut, gehe ich erstmal dahin. Da war ich dann bis 2019 als Zweigstellenleiter und bin dann bei uns ins Private Banking gekommen. Habe da dann, meine Förderin gehabt, meine ehemalige Chefin, die jetzt seit letztem Jahr in Ruhestand gegangen ist. Und da haben wir dann durch verschiedene Qualifikationen in den Financial Planner oder das GBF, das ist quasi diplomierter Bankbetriebswirt, darauf hingearbeitet, dass ich dann die Bereichsleitung jetzt Ende letzten Jahres übernommen habe. Also da für den Zeitraum und was da investiert wurde, muss auch mal berücksichtigen, kostet alles Geld, bist häufig nicht da. Also bei diesem GBF bist du teilweise 3-4 Wochen in Montabaur bei der Akademie. Da fehlst du dann natürlich auch dem Arbeitgeber. Ne? Da hast Kollegen, die für dich Urlaubsvertretung machen müssen. Also da leiden ja auch noch andere drunter. War eine anstrengende Zeit, aber hat Spaß gemacht. Bin froh, dass ich es machen durfte. Hat sich bis jetzt ja ganz gut ausgezahlt. Von daher will ich es nicht missen. Ja.
Was bedeutet dir das auch persönlich? Also dass dein Arbeitgeber so dir diese Schritte ermöglicht, so an der Stelle dich da auch weiterzuentwickeln?
Ja, extrem viel. Also ich bin ja ehrlicherweise damals bei der anderen Volksbank weggegangen, weil ich da schon ganz, ganz gut unterwegs war. Natürlich deutlich kleiner, aber da wurden mir einfach keine Perspektiven aufgezeigt. Ne? Also hast du gefragt, Mensch, wo könntest du mal hingehen? Und wenn dann eher gesagt wird, Mensch, jetzt vertrieblich noch mal ein bisschen was machen, wo du sagst, Mensch, ich bin eigentlich schon sehr, sehr gut dabei. Und dann kommst du quasi zu einer anderen Volksbank und wir müssen ja auch bestimmte Qualifikationen erwerben, um, bestimmte Arten von Wertpapieren zu verkaufen. Mhm. Hätte ich bei der anderen Bank noch ewig drauf warten können und immer quasi bitte, bitte machen. Das wurde mir da relativ zügig ermöglicht. Ne? Also mit Voraussetzung, dass ich da hinkomme, stand immer zu ihrem Wort. Also es ist mega, wenn der Arbeitgeber da so hinter einem steht und die Leute, die wollen und auch Bock haben, werden dann auch gefördert. Also es ist ja auch von unseren beiden Vorständen so das Credo. Ist super. Gibt einem natürlich Vertrauen, ist natürlich auch ein gewisser Vorschuss dann an Vertrauen, den man dann erstmal wieder zurückzahlen muss. Aber macht einem natürlich dann auch ein bisschen mehr Spaß an der Arbeit, wenn du weißt, okay, die stehen hinter einem und hast hier Chancen, dich weiterzuentwickeln. Ne?
Das klingt nach viel Zeitaufwand, also auch während der Arbeit. Auch wenn die Arbeit Spaß macht, ist ja trotzdem Arbeit am Ende des Tages. Gibt es denn noch Ausgleich, Sportausgleich? Fußball spielst du nicht mehr aktiv, aber was machst du noch?
Ich habe jetzt seit August letzten Jahres, versuche ich mich am Golfspiel. Aber noch kein Turnier gespielt, also Handicap noch relativ weit oben. Im Juli steht das erste an. Mal gucken. Ja. Aber hat mir das Thema im Moment so ein bisschen gesundheitlich angeschlagen. Also da brauche ich noch ein paar Trainerstunden, glaube ich, um da erfolgreich teilzunehmen. Aber ist tatsächlich, also kann ich nur jedem empfehlen. Macht mega viel Spaß. Gerade jahrelang Fußball gespielt, ne, und dieser Ausgleich auch mal an der frischen Luft. Also immer nur im Gym rumzuhängen, gerade bei dem Wetter im Sommer, dann irgendwie nach Arbeit nochmal 2-3 Stunden über den Golfplatz zu laufen. Schon schön Ausgleich.
Oder vor der Arbeit. Ich habe mir sagen lassen, ich kann das nur zurückgeben, macht wirklich richtig Spaß. Und 6 Uhr, ne, geht's los morgens und dann fängst du erst um 9 an, aber hast schon 3 Stunden Golf gespielt und warst viele Kilometer schon unterwegs zumindest, ne? Vielleicht ohne dann zu sprinten, aber zumindest die Schritte macht man. Ne?
Ja, man wundert sich, wann da teilweise die Zeiten morgens schon ausgebucht sind, ne?
Ja. Haben übrigens, also ich habe ja auf Empfehlung von dir auch die ARD-Doku der Weltmeisterschaft 94 nochmal geguckt. Und ich glaube, da war es auch so, dass einige der Spieler in, ich glaube, Chicago war es damals in dem Hotel, dann auch vor der Trainingszeit irgendwie 5-6 Uhr morgens, da war aber auch schon, ich glaube, so Ende 20, Anfang 30 Grad zu der Zeit dann so in den USA, dass die zu der Zeit auch da schon einfach eine Runde Golf gespielt haben, um dann in den Tag zu starten und dann noch die halbwegs moderaten Temperaturen so mitzunehmen. Also scheint auch ein Fußballer-WM-Thema zu sein, auf jeden Fall.
Also ich würde unterstellen, dass die Hälfte der Nationalmannschaft golft. Also zumindest und der Staff ohnehin und die dann vielleicht nicht mehr Nationalspieler sind, auf jeden Fall. Also sollte man mal ausprobieren.
Ja, das siehst du bei vielen Stars. Ne? Ich glaube auch in der NFL relativ viele, die spielen, viele Tennisspieler, die Golf spielen. Also ich weiß nicht, wie du es siehst, hat, wenn ich es im Freundeskreis erzählt habe, immer noch so ein bisschen diesen Snob-Sport-Charakter, was ich gar nicht bestätigen kann. Ja. Also da laufen ja in Anführungszeichen ganz normale Leute rum.
ist tatsächlich so, wenn man es mal selbst ausprobiert und auch gesehen hat, ist das Vorurteil weg. Weil ja. Das ist, Familien sind dort und insgesamt sehr familiär, so die ganze Atmosphäre. Und mit Snob oder irgendwie für die, wie sagt man immer, 1% der Gesellschaft oder so, das hat war vielleicht mal so, weiß ich nicht, aber heute ist es definitiv nicht mehr so.
Klar, ist nicht ganz günstig, aber bei mir ist das teuerste immer noch die Bälle.
Ja. Okay, das wird immer besser am Ende.
Habe ich mir auch sagen lassen.
Du hast am Anfang, wenn wir jetzt nochmal so abschließend auf die WM-Prognose gucken, gesagt, dass du Deutschland eher nicht als Weltmeister siehst, sondern eher andere Nationen. Wen hättest du denn als WM-Favoriten?
Ja, es ist vielleicht langweilig, aber ich glaube, die beiden Top-Favoriten, Frankreich und Spanien. Ich glaube, Spanien besteht gefühlt aus 8 Spielern von Barcelona, nicht ein Madrilene dabei oder kein Realspieler jedenfalls. Bei Frankreich, mir wurde neulich mal bei Insta was angezeigt, da konntest du, glaube ich, 3-4 Mal scrollen und du hattest jedes Mal eine Stammelf, wo du sagst, ja, die hätte ich genommen. Mhm. 3 davon wurden halt gar nicht nominiert. Also das ist Wahnsinn, was die für ein Kaderpotenzial haben. Wünschen würde ich es mir einerseits auch mal für England. Bin ich ja seit Kindheitstagen Fan. Aber ich finde auch, Portugal darfst du nicht unterschätzen. Also mit einem immer noch Ronaldo, auch wenn er jetzt ein bisschen in die Jahre gekommen ist, aber mit einem Vitinha, Rafael Leao, Bruno Fernandes, Ruben Dias hinten drin. Also die haben jetzt auch keine so schlechte Riege, muss man auch sagen.
Was traust du Deutschland zu? Wie weit schaffen wir es?
Also Vorrunde denke ich auf jeden Fall.
Nee, das Vorrunde könnte klappen.
Und Co. sollten was schlagen. Ich glaube,
dann sagen wir mal drüber, ne? Aber wer weiß.
Wenn ja, das haben sie gestern gesagt, wenn wir kurioserweise Zweiter werden sollten. Ich glaube, dann kann relativ schnell schon Spanien oder Frankreich kommen.
Mhm. Schlagen musst du immer.
Ob richtig.
Im Achtelfinale oder dieses 16. Finale, was das jetzt mittlerweile dann im K.O.-Bereich schon ist. Aber
ja, also ich denke, bis Viertelfinale traue ich uns schon zu. Ja, doch, das schon. Und klar, wenn es dann einmal läuft, mal schauen.
Wer weiß, ne?
Ja. Ich bleib dabei. Deutschland wird Weltmeister. Werder wird Deutscher Meister.
Oder
darauf können wir uns, glaube ich, einigen. Ja, ne?
Also der Herzen, ja.
Der Herzen, ja, genau. Das trifft ganz gut. Ja. Cool. Aber in dem Sinne, also wir werden die WM verfolgen. Wir werden auch deinen Weg bei der Volksbank weiterverfolgen.
Gerne.
Danke erstmal für deine Zeit hier. Wir wünschen dir und euch bei der Volksbank natürlich eine schöne WM-Zeit auf jeden Fall. Und dass Deutschland möglichst weit kommt, möglichst noch weiter als das Viertelfinale, wenn es bis dahin erstmal geht.
Daumen sind auf jeden Fall gedrückt.